Herzlich willkommen zum 7. Spielverlagerung.de Podcast. Deutschland ist aus der EM rausgeflogen und wir werden versuchen, das Drama zu vermenschlichen. An meiner Seite an diesem traurigen Tag ist mein Kollege Martin Rafelt.
Moin moin, ich muss noch mein Trikot anziehen, fällt mir gerade ein.
Du hast kein Trikot an? Ein Italien-Trikot an?
Nein.
Der zweite Gast, den wir heute haben, ist auch bei Spielverlagerung.de beschäftigt, aber dürfte den meisten nicht geläufig sein, weil er im Hintergrund arbeitet. Das ist der Johannes Kaul, der als Lektor bei uns zugange ist.
Ja, hallo. Ich glaube, für ein Trikot ist mir jetzt zu heiß gerade.
Ist bei euch noch so heiß?
Bei mir geht's. Es steht aber Klimacool drauf auf dem Trikot. Ich glaube, das ist gut.
Ja, dann brauche ich auch so eins. Aber hier ist noch, wie viel Grad habe ich hier? Ich habe 31 Grad in meinem Zimmer.
Bei uns hat es schon merklich abgekühlt, was auch mit der Stimmung in der deutschen Presse liegen könnte. Man kann ja heute die schlimmsten Sachen über Löw überlesen.
Das war die beste Überleitung, die du je gebracht hast.
Danke. Dann jetzt mal direkt die Frage an dich, Martin. Hat Löw die Taktik verfuchst?
Leider ja. Also ich habe auch mir insbesondere die Anfangsphase, wo das natürlich besonders deutlich wird, habe ich mir nochmal angeguckt und man sieht einfach, dass da die Grundidee, die er hatte, die er dann auch nach dem Spiel nochmal herausgestrichen hat, die Zentrale zu stärken, indem der rechte Flügelspieler etwas mehr in die Mitte arbeitet. Das war natürlich an sich eine gute Idee, allerdings was drumherum gemacht wurde, war inkonsequent. Also im Grunde das restliche System wurde einfach so durchgespielt wie immer. Boateng stand dann zu tief. Es gab zwei Szenen, wo Boateng so aus 50 Metern Chiellini anlaufen muss. Das ist natürlich totaler Humbug. Eigentlich muss einfach der rechte Außenverteidiger hätte so 30 Meter weiter höher platziert sein müssen. Also hätte so ein Wingback, ein Flügelläufer sein müssen. Vielleicht hätte auch
Dani Alves in die Richtung.
Sowas in der Art hätte es sein müssen, weil effektiv ja Boateng alleine den rechten Flügel bearbeitet hat. Und so hätte man es dann konsequenterweise durchziehen müssen. Und außerdem haben auch Podolski und Gomez haben nicht so richtig reingepasst, auch in ihren Rollen nicht. Nicht unbedingt nur als Spieler, sondern Gomez hat teilweise ein bisschen herausgezogen verteidigt. Nicht, wie wir es sonst machen, neben dem Zehner, sondern über dem Zehner. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir teilweise im Zentrum einfach nicht ein Mann mehr waren, sondern einfach so viele wie immer, aber Gomez dafür weniger zu tun hatte. Und das ist natürlich dann völlig ineffektiv gewesen und so gab es dann eine sehr große Kettenreaktion. Schweinsteigers Rolle hat nicht so richtig gut gepasst, Lahm war teilweise isoliert, bla bla bla. Also Löws Ansatz war gut, aber die Ausführung und alles, was darum herum gemacht wurde, war sehr inkonsequent.
Wenn ich da kurz noch einmal reinhaken darf, dann deine These ist jetzt nicht, dass es falsch gewesen ist, sondern dass man es noch stärker hätte machen müssen.
Also entweder man hätte darauf verzichtet oder man hätte es noch konsequenter gemacht. Das ist sowas ziemlich halbgar.
Also halbgar ist deine These in dem Zusammenhang.
Ja.
Johannes, wie siehst du das? Du bist jetzt... Du siehst Fußball eher aus einer gesamtheitlichen Perspektive. Du bist jetzt nicht so der Taktik-Freak, wie wir das sind. So, das ist ja nicht gar nicht abwertend gemeint, sondern du siehst halt auch noch andere Punkte. Wie hast du dich gefühlt, als du diese Aufstellung gesehen hast? Mit Kroos, mit Podolski, mit Gomez?
Ja, also natürlich ist mir auch aufgefallen, dass das ungewohnt ist, also dass der Herr Löw da versucht, was zu ändern, weil mir inzwischen auch klar geworden ist, durch die ganzen Analysen und so weiter und die Spiele, die ich schon gesehen habe, dass diese Aufstellung von dem System, was wir eigentlich spielen, abweicht. Ich habe vorher so einen Vorbericht gelesen, ich glaube von Sonne Marking oder was, und dort hat er spekuliert, ob er Löw wohl groß aufstellt, hat und gemeint, nein, wahrscheinlich nicht, weil das würde Deutschland der Stärken berauben, glaube ich, mich zu erinnern. Und dann hat er aber kurz danach getwittert, wir spielen doch mit Groß und ja, da habe ich dann auch gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Groß es schafft oder die deutsche Mannschaft es schafft, im Pirlo so aus dem Spiel zu nehmen oder eben diese Überzahl, die Italiener im Mittelfeld offensichtlich hatten, der was entgegenzusetzen. Und ja, ich fand ein kleines bisschen fand ich schade, weil ich hätte gerne eben Reus gesehen, ja, und diesen Hurra-Fußball, den wir gegen Griechenland gespielt haben, aber natürlich kann man das nicht gegen Italien machen, ne? Und trotzdem hätte ich irgendwie gedacht oder gehofft, dass wir ein bisschen mehr Forscher nach vorne spielen und die Aufstellung hat mir so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass wir eher so ein bisschen defensiver sind, ein bisschen abwartend spielen und mehr auf die Italiener eingehen oder uns ausrichten, ne?
Interessante Gedanken auf jeden Fall. Eine Frage, die sich mir da vor allem stellt, man hat sich jetzt so stark auf die Raute eingerichtet des Gegners. Martin, da nochmal die Frage hinterher. Bis jetzt war das Spiel der Deutschen sehr breit ausgelegt. Also man hat ja in den allen drei Gruppenspielen immer wieder die Flüge gesucht, immer wieder die Breite gesucht. Und gerade jetzt gegen die Raute, ein System, wo sich das eigentlich anbietet, auch mit vielen Spielverlagerungen, hat man es nicht mehr gemacht. Ah. Wäre es vielleicht da besser gewesen, nicht die Mitte zu stärken, sondern die Außen zu stärken?
Glaube ich eigentlich nicht unbedingt. Also ich fand es eigentlich offensiv, hat mir das System eigentlich ganz gut gefallen in vielen Grundzügen. Es wurde mehrfach eigentlich richtig gemacht, dass man eben die Raute durch eine schnelle Kombination auf dem ballnahen Flügel irgendwie rübergezogen hat und dann danach dann die Verlagerung kam. Das kam eigentlich oft. Gerade Boateng hatte dadurch einfach richtig viele gute Situationen, die eigentlich mega gefährlich hätten werden können. Das Problem war einfach, dass Boateng der völlig falsche Spieler für diese Position war. Also er hat einfach eine ganze Handvoll richtig, richtig aussichtsreiche Positionen, wo richtig Raum ist um ihn herum, hat er einfach vergeigt, muss man einfach sagen. Und dann bringt die Taktik auch nichts mehr, wenn dann der Spieler das einfach verkackt. Also kann man auch jetzt Boateng nicht so den Vorwurf machen, weil er halt nicht der Spieler ist für solche Situationen. Aber da hätte halt jemand anders sein müssen, dann wäre es vielleicht auch...
Ja, aber welcher andere? Also ich sehe jetzt keinen rechten Außenverteidiger, der nach vorne stoßen kann in der Lahm. Kader.
Einfach. Lahm hat auf links auch ein paar Probleme, dadurch, dass er halt da invers spielt und damit quasi, gerade wenn er ganz hinten im Spielaufbau den Ball gekriegt hat, stand er so mit dem Ball auf die Raute zu und nicht von der Raute weg. Deswegen, wenn man versteht, was ich meine, deswegen hätte er vielleicht einen Linksfuß, hätte er vielleicht was gebracht oder halt jemand anders oder man hätte es irgendwie ganz anders gelöst. Aber auf jeden Fall eigentlich mit Lahm auf rechts hätte das, glaube ich, sehr viel besser ausgesehen, glaube ich. Oder man hätte halt formationsmäßig ein bisschen umgestellt. Also wie gesagt, mit Lahm, also ich habe ja schon vorhin gesagt, man hätte quasi so einen Flügelläufer gebraucht, wie Alves. Und im Extremfall hätte das auch Reus spielen können. Aber im Grunde hätte man dann auf eine Dreierkette umstellen müssen, die so ein bisschen nach rechts verschoben ist, quasi mit diesem Flügelläufer noch. Und dann hätte das, glaube ich, deutlich besser ausgesehen, auch offensiv.
Das ist jetzt eine sehr gewagte Umstellung, wäre das gewesen. Das wäre noch gewagter als das, was Löw ohnehin schon gemacht hätte.
Ja, wäre aber halt konsequent. Also.
Und was wäre, wenn
die Sache ist ja, das ist ja immer eine Sache der Balance. Also das Kunststück ist ja, wenn ich irgendwie mich taktisch umstelle, irgendwo mich zu stärken, ohne woanders mich zu schwächen. So, wenn ich mich an der einen Stelle stärke, aber dafür auf der anderen Stelle schwächer bin, dann habe ich nichts gekonnt am Ende. Am Ende geht's nach hinten los und deswegen hätte man das es konsequenter machen müssen.
Und was ist, hättet ihr davon gehalten, wenn er jetzt zum Beispiel Bender aufgestellt hätte? Ich meine, mir ist jetzt aufgefallen, dass er in dem einen Spiel, wo er gespielt hat, sehr gut war. Und auch, der ist offensichtlich auch ein sehr schneller Spieler, so. Hätte der nicht vielleicht rechts außen irgendwie mehr bewegen können vielleicht? Ja. Oder wäre das sinnvoller gewesen?
Er hat natürlich auf jeden Fall auch die sehr gute Arbeitsrate, so, um den Flügel alleine zu beackern. Hat auch schon, beispielsweise hat er gegen Dortmund einen linken Flügelspieler gespielt, wo er defensiv quasi ein linker Offensivverteidiger war und offensiv ein linker Außenstürmer. Das war ganz spannend bei Dortmunds 1-0 gegen Leverkusen. Also er ist ja extrem flexibel. Also ich glaube, Bender wäre da durchaus auch eine Option gewesen. Ja. Aber im Grunde war es auch eine Position, die für Lahm perfekt präpariert war. Und zwar, okay. Ja. Ich traue dem Ganzen noch ein bisschen her, dass da irgendwie Löw nicht vollkommen konsequent war, sondern versucht hat, das so ein bisschen also wahrscheinlich hat er ein bisschen Schiss davor, so die Automatismen, das System so völlig aufzulösen und dachte, man kann es mit so einer kleinen Umstellung lösen, aber das ging einfach nach hinten los, muss man sagen.
Ja, aber jetzt zurückblickend ist es ja irgendwie, wirkt es ja, gerade diese Ausstellung wirkt ja schon so ein bisschen, als hätte er eben zu viel Respekt gehabt, so grundsätzlich. Und das irgendwie, wo du es ja, jetzt nochmal sagst, mit dem...
Zu viel Respekt, finde ich, ist eine seltsame These, weil, keine Ahnung, wenn er einfach 4-2-3-1 spielt und wir haben im Zentrum Unterzahl und Pirlo zerlegt uns in einer Freirolle und wir verlieren trotzdem 2-0, da sagen alle, wieso hat er sich nicht auf den Gegner eingestellt, war doch klar, dass Italien im Zentrum Überzahl hat, ist ja total bescheuert von ihm. Also ich weiß nicht, eine Raute ist halt eine spezielle Situation, also zum Beispiel Klopp bei Dortmund, der stellt nie sein System um, der spielt immer 4-2-3-1, außer wenn er gegen eine Raute spielt. Da hat er die Saison davor, hat er gegen eine Raute 4-3-2-1 gespielt und nicht 4-2-3-1. Mhm. Also es ist einfach eine spezielle Situation, aber man muss halt dann irgendwie das konsequent machen und genau wissen, wie man es anstellt.
Okay, ja, verstehe.
Der zweite Punkt, der in vielen Medien kritisiert wird, ist die Leidenschaft, die fehlende angeblich. Ich habe mich heute ins Reich des Feindes gewagt und habe hier neben mir zum, glaube ich, ersten Mal in meinem Leben eine Bildzeitung liegen, die titelt die Abrechnung Mem gegen Männer und dann die schöne Analyse macht, dass die Italiener die Nationalhymne gesungen hätten und unsere Jungs ja nicht. Mhm. Und es schreibt auf der einen Seite die italienischen
Männer. Deswegen war der rechte Flügel offen.
Ja, auf der einen Seite die italienischen Männer, auf der anderen Seite die deutschen Memmen.
Also ich würde einfach mal als grundlegende Erwiderung sagen, was hat Neuer in den letzten 5 Minuten gespielt? Neuer hat in den letzten 5 Minuten einen Libero gespielt. Ich habe noch nie einen Torwart mit so viel Eiern gesehen. Da ist Kahn ja ein Witz dagegen. So, also wenn sowas gemacht wird, wenn ich sehe, wie Khedira aufgetreten ist, dann habe ich einfach nicht den, also ich habe, wie gesagt, ich habe es auch nochmal jetzt die Anfangsphase geguckt und ich hatte in keinem Moment den Eindruck, dass sie irgendwie dass sie nicht gewollt hätten. Und ich fand auch eigentlich, gerade offensiv wirkten sie auch sehr stabil, sehr gefestigt, haben sich auch, was teilweise gesagt wurde, dass das 1-0 irgendwie das Spiel auseinandergeworfen hätte, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Eigentlich wurden sie im Laufe der ersten Halbzeit immer besser, haben das immer besser ausgespielt, haben sind nicht hektisch geworden, sondern sind auch im Spielaufbau immer besser geworden und so. Und deswegen, keine Ahnung, den Eindruck hatte ich nicht. Einfach, es war, wenn man es an Charakterstärke festmachen will, dann ist als allererstes Podolski zu nennen. Der kommt vielleicht in die Kerbe, weil er einfach das, wo er nach, er schaltet beim 2-0 einfach ab. Es ist eine 8-gegen-4 Situation und Podolski hört einfach auf zu spielen, als hinterster Spieler, zwingt Lahm auf Abseits zu spielen und das geht einfach nicht. Und das ist einfach ein geschenktes Tor für Italien und das ist echt ein übelster Fehler. Aber ich weiß nicht, das ist halt auch, weil er in der Situation, eine blöde Position hat. Podolski ist halt kein Innenverteidiger, ne? Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie man es im Gesamten bewerten muss. Das ist natürlich sowas, wo dann die Konsequenz fehlt, was einfach nicht passieren darf. Mhm. Also, das ist vielleicht ein Punkt, wo man das unterstreichen kann. Aber jetzt die ganze Mannschaft dafür verantwortlich zu machen, der ganzen Mannschaft den fehlenden Willen zu unterstellen, das ist meiner Meinung nach totaler Käse.
Ich glaube, sowas nährt sich auch sehr aus dem Emotionalen raus. Ja. Wir alle haben für Deutschland mitgefiebert, die Redakteure von der Bild-Zeitung wahrscheinlich auch. Außerdem sind die ja eh verpflichtet, mehr oder weniger ein bisschen provokanter zu schreiben. Und irgendwie braucht man dann, glaube ich, auch wenn es einfach nicht läuft, braucht man irgendwie einen Sündenbock oder irgendeinen Grund so dafür. Ne? Und wenn man dann sieht manchmal, wenn irgendwie der Schweinsteiger vielleicht, weil er nicht ganz fit ist, einen blöden Pass spielt oder so, oder meinetwegen wieder Gomez gezeigt wird, wie er einen Ball nicht gekriegt hat und mal wieder in die Kamera guckt, um zu schauen, ob sein Haarschnitt auch sitzt, dann kann das vielleicht schon mal den Eindruck vermitteln, dass man sich jetzt wünscht, so emotional aufgeladen mit dem Rückstand von dem eigenen Team, dass man sich wünscht, so Jungs, jetzt hängt euch mal mehr rein, so macht mal was. Und ich denke, im Endeffekt braucht man das denen nicht zu unterstellen, dass keiner da irgendwie nicht wollen würde oder sowas. Ich glaube, das ist einfach so, was sich manchmal aus der Emotionalität der Situation vielleicht auch entsteht.
Ich kann noch einmal kurz beisteuern
zum Thema Gomez und seine Haare. Die großartigste Szenenanalyse aller Zeiten aus der Bildzeitung auch. Doch Gomez hatte gegen Italien wieder mal nur die Haare schön. Typisch eine Szene in der ersten Halbzeit, als Özil ihn anspielt. Der Stürmer geht dem Ball entgegen, doch kurz vor der Annahme streicht Gomez sich mit der linken Handstelle noch eine Haarsträhne aus der Stirn. Und verspringt ihm der Ball.
Ja.
Also auf dem Buch kann man dann natürlich auch diskutieren wie die Bildzeitung. Ich hätte noch gerne einen anderen Punkt kurz
eingeworfen. Wenn Gomez Glatze hätte, würde er spielen wie Messi.
Er hat den Ball um Haaresbreite verpasst, oder was?
Ja, gut.
Yeah.
Ich möchte gerne noch einen anderen Punkt einfügen, nämlich ich fand sogar, dass die deutsche Mannschaft teilweise übermotiviert gewirkt hat. Ich möchte dazu
groß
die Szene vor dem 1-0 ins Feld führen, wo Mats Hummels auf jeden Fall den Ball holen möchte gegen Cassano. Im Endeffekt entsteht ja der Stellungsfehler erst dadurch, dass er sich sofort den Ball schnappen will. Und Cassano ihn dann so mit einer Drehung ausflippt. Da hatte ich mal mehrmals das Gefühl, dass er immer auf den Ball raufgehen wollte und unbedingt zeigen wollte, dass er den Zweikampf gewinnen kann, aber nicht dann taktisch klug gespielt in dem Sinne, dass er den Raum einfach zumacht.
Ja, ich weiß nicht. Ich fand, das war ein bisschen eine Abstimmungssache beim 1. Ich habe mir die Szene wirklich vorhin, ich glaube, 15 Mal angeguckt und bin mir immer noch nicht sicher, was da passiert ist, weil einfach das Boateng hat da Chiellini im Rücken, geht von hinten auf Cassano drauf in einer Zickzack-Kurve. Also irgendwie, er will gleichzeitig den Passweg zu Chiellini zustellen und irgendwie auf Cassano Druck machen. Und das ist total komisch eigentlich in der Szene.
Ja, das ist schon komisch. Aber die Szene danach mit Cassano habe ich wirklich so gesehen, dass Hummels, wenn er da nichts gemacht hätte, dann wäre die Szene...
Ja, aber das Ding ist...
hätte nur nicht hingehen müssen.
Das ist richtig, aber das ist ja beim BVB wäre er reingegangen, dann hätte Cassano ihn ausgespielt, dann hätte aber Boateng oder Khedira, die beide bei ihm standen, hätten dann direkt da gestanden und hätten Cassano übernommen. Und Khedira sichert ab, beobachtet die Szene. Khedira geht davon aus, dass Hummels verzögert. Boateng geht von, ich weiß nicht, wovon der ausgegangen ist, das habe ich immer noch nicht verstanden. Und Hummels geht davon aus, dass man aggressiv in den Zweikampf reingeht, weil es war eine 3-gegen-2 Situation, also kann man da auch aggressiv reingehen. Normalerweise, wenn man 3-gegen-2 hat, dann kannst du aggressiv in den Zweikampf reingehen und kannst das lösen normalerweise. Deswegen, es ist eine Abstimmungsfrage. Ich glaube, man kann das auf beide Weisen machen. Man kann entweder verzögern oder aggressiv reingehen. Das Ding ist nur, alle drei müssen das Gleiche machen. Und da haben alle drei was Unterschiedliches gemacht.
Ja, also es ist... Deswegen ist es jetzt schon wieder nach Abstimmungssache. Also das ist die Abstimmungssache.
Klar.
Also so habe ich die Szene auch noch gar nicht gesehen gehabt, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe was gelernt gerade wieder.
Und wie ist das, was sagt ihr als Fachleute dazu, wie der Ball überhaupt zur Tierlinie kommt? Also man sieht ja vorher ganz gut, ich glaube, das haben sie auch im Fernsehen dann noch aufbereitet, wie der Özil halt erst drauf geht auf Pirlo, dann dreht sich Pirlo um, sagt, okay, dann gehe ich mal 8 Meter weiter nach hinten und dann bleibt Özil stehen und dann kann Pirlo in aller Ruhe so gucken, wo er den Ball hinspielt und dadurch entsteht das Ganze erst, oder nicht?
Ja,
oder?
Ich hab das ja in meiner Analyse auch reingeschrieben. Der einen Punkt, den habe ich da nicht reingeschrieben, da wurde ich auch nachher wieder angemerkt in den Kommentaren, zu Recht. Özil hätte da eigentlich mitgehen können oder auch müssen, meiner Meinung nach. Gerade weil der Spielplan ja offensichtlich vorsah, dass Pirlo nicht alleine gelassen werden darf. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, warum rückt Groß dann in dieser Situation nicht auf die Özil-Position ein? Damit hätte er nämlich auf jeden Fall den Passweg zumachen können, weil der Ball kam ja halb hoch. Wenn irgendeiner da im halbrechten Raum gestanden hätte, wäre der Pass nie durchgekommen.
Ja.
Also auch da wieder fehlende Abstimmung.
Ich glaube, das war überhaupt kein individueller Fehler, die Szene. Deutschland steht in der Szene in einer 5-2-3-Ordnung. Und die 2-3, die stehen ganz eng. Das heißt, die Flügel sind völlig auf und dadurch, dass eben Podolski deutlich höher spielt als Boateng, ist diese Fünferkette, die da steht, ganz extrem nach links gerückt. Wenn Boateng eine höhere Position hat, eine Flügelläuferposition hat, da steht, da haben wir in dieser Situation eine super Anordnung. Da stehen wir quasi in einer 3-4-3-Situation, perfekte Zuordnung, kompakt, super und Pirlo kann keinen Pass spielen. Du kannst Pirlo ja nicht über den ganzen Platz folgen. Wenn er in die Innenverteidigung zurückgeht, er hatte da, glaube ich, 4 Anspielstationen um ihn herum. Du kannst ihn nicht pressen, wenn er 4 Anspielstationen hat. Das geht ja nicht. Wie soll das funktionieren? Also da legt er immer kurz Özil den Ball ab, läuft sich wieder frei und kriegt den Ball wieder. Also deswegen
macht er gar nichts. Özil bleibt ja einfach stehen.
Naja, logisch, weil er bleibt halt in der kompakten Formation und hält das Zentrum. So. Also in der Situation passt einfach die Raumaufteilung nicht. Wir sind nicht kompakt,
Das sehe ich wieder als Widerspruch zum eigentlichen Game, zum eigentlichen Spielplan. Also weil in so einer Situation wurde Pirlo angegangen, egal wie die
Aufstellung war. Nee, Pirlo wurde nicht auf Tod verfolgt. Also wir haben ein Mittelfeld, das ist halt auch so ein halbgares Ding gewesen. Wir hatten ein Mittelfeldpressing und dann wurde teilweise Pirlo verfolgt. Aber du kannst ja, also es war immer so eine Mischung aus Raumorientierung und Mannorientierung, die wir gespielt haben. Und das eine ist immer dem anderen auf die Füße gefallen. Und genauso in der Szene was auch so. Man hat im Grunde war der Plan Mittelfeldpressing. Deswegen ist logisch, dass du nicht irgendwie einzelne Spieler aus dem Verbund heraus bis ans gegnerische Tor verfolgst.
Ja, klar.
Deswegen ist es eigentlich logisch, dass Özil die Position hält und die Kompaktheit hält. Aber auf andererseits stehen wir in der Szene nicht kompakt. weil der ganze linke Flügel offen ist. Also du spielst auf Kompaktheit und Absicherung, aber du hast eine riesige Lücke in der Formation. Das funktioniert ja nicht miteinander.
Du hast die Szene öfters gesehen, da habe ich nochmal eine Rückfrage. Ja. Warum steht die deutsche Mannschaft da überhaupt so tief?
Das war... Oh Gott,
Das ist mir
also
mal so eingefallen.
Italien war da vorher schon aufgerückt, sie waren wieder am Rausrücken gerade, die Deutschen.
Ja, aber sind ja relativ langsam rausgerückt auch, weil sie standen ja sehr tief in der Szene eigentlich. So tief stehst du ja eigentlich nicht, wenn der Gegner hinter dem Mittelkreis den Ball hat.
Ja, naja, weil der Ball gerade der Ball war kurz davor schon mal vorne und kam wieder raus irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die zustande kam. Soll ich kurz nachgucken?
Nee, ist okay. Jetzt haben wir nämlich ganz schön auf der Szene rumgehakt, auf dem 1-0. Aber ist auch mal interessant so. Es waren auch einige Gedanken, die ich selber nicht hatte.
Also nochmal kurz meine Thesen. Fehlende Abstimmung, kleiner Fehler und Hauptfehler ist einfach diese halbgare Dualität aus Raumdeckung, aus Kompaktheit und Mannorientierung. Dass man einfach irgendwie sich kompakt stellt und abwartet, aber dann nicht die ganze Breite abdeckt, das ist halt Quatsch.
Ja. Für mich ist es jetzt so wieder der interessante Punkt an diesen ganzen Taktikanalysen, so als Laie mehr oder weniger. Ne? Man sieht irgendwie so, dass der Özil nicht drauf geht und dann macht der Pirlo seinen Pass und dann denkt man, hey, Özil ist schuld, ja, was soll das? Da habe ich ja eben auch so formuliert. Aber jetzt die Erklärung dazu, dass er eben dann einfach, ja, der rechte Außenverteidiger vielleicht einfach viel weiter vorne hätte sein müssen im Optimalfall, dass das Ganze nicht so passiert wäre, ist dann die logische Erklärung, die mich dann auch irgendwie überzeugt oder wo ich dann denke, aha, so war das wohl gedacht, okay, cool.
Ja, deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig eigentlich, dass man versucht, so, um nochmal zu dieser ganzen Diskussionsschose und der Bild zurückzukommen, dass man halt so versucht, wenn man schon so Thesen aufstellt, wie das der Charakter gefehlt hat und der Fehler gemacht hat und so, dass man das konkret in an Szenen festmacht und auch weiß, wo es sich auswirkt.
Hat die Bildzeitung ja gemacht.
Ja, genau. Da kommt es sich übers Haar streicht. Geil. Ich glaube sogar, ich weiß, welche Szene das war und ich glaube, Gomez ist da von 4 Leuten umstellt.
Ja, ich glaube auch, es wäre besser, als wenn er nichts sieht, wenn er sich über die Haare streicht, oder? Also ich denke nicht, dass man im Sprint daran denkt, dass man die Haare schön haben muss, sondern eher, man sieht nichts.
Ja, so viel Haare hat er auch nicht, dass er nicht sieht.
Ich kann mal wieder fragen, warum nicht mit Platz, ja. Warum müssen alle Stürmer so spielen, wie Carsten Janka anzukommen?
Ja, wir brauchen generell mehr Carsten Jankas, eindeutig. Als wir Carsten Janka noch hatten, sind wir da nicht 5-mal Europameister geworden in Folge, als Carsten Janka noch mitgespielt hat?
Carsten Janka kann ich eine schöne Geschichte erzählen, da habe ich nämlich meinen größten medialen Triumph gefeiert. Und zwar habe ich es bei Stefan Raab, da gab es damals noch WM-Total, da habe ich es in die Endausscheidung geschafft mit meinem Vorschlag für die für den Benennung des Spitznamens von Carsten Janka.
Und zwar?
Ich wollte ihn der Danebenbomber der Nation nennen.
Der was?
Der Danebenbomber der Nation.
Finde ich sau schlecht.
Ja, ist auch sau
schlecht. Ich habe übrigens, im ICQ schreibt mir gerade jemand, wer pfeift eigentlich Spanien, Italien? Peter Zwegert?
Ah, das sind wir wieder Top-Witze.
Ja, also wenn du schon den Danebenbomber der Nation raushaust, geht der auch, würde ich sagen.
Welchen hat er denn dann bekommen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwas nicht Lustiges auf jeden Fall.
Okay.
Ich glaube, irgendwas mit Meisterproppe in die Richtung.
Oh.
Ja, den von Klose fand ich damals witzig. Klose hieß nämlich Klosenfrau Mioslavengeist.
Okay, das ist ganz krass.
Aber wir müssen mal wieder ein bisschen sachlich werden. Die eigenen Personalien, die müssen wir meiner Meinung nach auf jeden Fall ausdiskutieren. Und zwar die Personalie Schweinsteiger. Auch in der Bild-Zeitung ein großer Kritikpunkt, auch bei vielen Fans ein großer Kritikpunkt. Er hätte unter seiner Leistung gespielt. Er hätte gar nicht spielen dürfen, weil er so verletzt war. Der Blog Fußballdoping.de hat auch eine Analyse gebracht zu seinem Schmerzmittelkonsum.
Krass.
Ja, Johannes, wie siehst du diese Debatte? Hätte Schweinsteiger nicht spielen sollen? War er zu schwach?
Naja, hinterher ist man halt immer schlauer, ne? Ich meine, als alle geschrien haben, so, wow, Schweinsteiger ist wieder der Alte, nachdem er da dem Gomez 2 perfekte Vorlagen gegeben hat, da habe ich aber auch schon gedacht, ja gut, die Holländer haben es ihm halt auch relativ einfach gemacht. So. Also da war dann auch nicht für mich auf einmal alles wieder schön Sonnenschein. Er ist natürlich ein super Spieler und es ist schon ein bisschen auffällig gewesen, dass er halt nicht an seiner Top-Leistung war. Also, aber man konnte sich ja erklären, dadurch, dass er eben verletzt war und diese lange Saison und schwierige Saison hinter sich hatte. So. Aber ich denke, das steht außer Frage, dass er außer Form war. Also das habe sogar ich erkannt.
Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe ihn das ganze Turnier nie schlecht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also ich war, also klar, also er war nicht in Topform. Er hat gegen Griechenland vor allem in der Anfangsphase wirkt er sehr fahrig. Und jetzt gegen Italien hat er 3-4 bisschen blöde Fehlpässe drin. Aber ansonsten, wirkte er nicht ballsicher, hat er dauernd Bälle im Zweikampf verloren, war er defensiv instabil, hat er irgendwie taktisch dauernd Scheiße gebaut. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist so richtig. Also er hat halt eine total unauffällige Rolle. Er ist der tiefste Sechser, er soll Sicherheitspässe spielen, er soll verteilen, er soll defensiv Lücken stopfen und so und fürs Gegenpressing gut stehen. Das hat er gut gemacht alles eigentlich.
Ja. Also nach meinem Empfinden, und wie gesagt, ich habe da nicht auf die taktischen Vorgaben geachtet oder wie er sich so verhält, habe ich schon öfters mal während des Spiels gedacht, so, oh, Schweinsteiger, jetzt komm, weißt du, mach mal schneller oder so. Oder jetzt, manchmal hat er halt eben doch so einen dummen Pass gespielt. Wie weiß er ja selber, hat er auch gesagt, gegen Griechenland war er nicht so gut.
Ja, gegen Griechenland auf jeden Fall.
Aber auch schon davor, finde ich, hat man ihm halt angemerkt, dass das, was er auch selber gesagt hat, diese Explosivität, die er eigentlich hat, wenn er wirklich in Topform ist, dass die halt nicht da ist. So, ja. Und ich weiß nicht, es ist manchmal auch so ein schwer zu beschreibender Eindruck, den man dann von einem Spieler hat. Es macht sich wahrscheinlich fest an Körpersprache und ob die Situation jetzt glücklich aussah, wofür er manchmal auch nicht so unbedingt was kann, wenn der Mitspieler vielleicht einen falschen Laufweg macht oder was auch immer.
Dass er definitiv nicht in Topform war und auch nicht so spritzig wirkte wie sonst, aber ich fand das alles andere als dramatisch. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie eine riesige Schwächung für unser Spiel war, weil er eh mehr so der absichernde Dude war und nicht so der das großartig das Spiel nach vorne ankurbeln sollte auch. Mhm. Und dafür waren ja auch genug andere da, deswegen wüsste ich, also wen hätte man denn da sonst aufstellen sollen, der das besser macht, die Rolle?
Aber ist das Absichern vielleicht auch...
Ja, Bender ist sicherlich nicht spritziger und ballsicherer und passsicherer als Schweinsteiger.
Spritziger würde ich auf jeden Fall sagen, aber es Was? Geht, spritziiger würde ich ihn so nennen, aber das war jetzt gar nicht mein Punkt. Ich wollte sagen,
aber mit Ball.
ist die Tatsache, dass Schweinsteiger so die tiefe Rolle, die unauffällige Rolle gespielt hat, vielleicht nicht auch seiner Form geschuldet gewesen?
Das hat er doch aber vorher auch schon gemacht. Das hat er auch gegen Brasilien vor einem Jahr schon gemacht.
Ja, aber da hat er ja noch mehr schnelle Pässe gespielt, hatte ich das Gefühl, noch mehr sich ins Spiel eingeschaltet. Er war jetzt, glaube ich, bei keinem Spiel derjenige mit den meisten Ballkontakten. Was ja auch eigentlich ungewöhnlich ist für ihn.
War nicht? Keine Ahnung, woran das liegt.
Das ist auch mal eine entwaffnend ehrliche Antwort von Martin, die man sonst nicht zu hören bekommt.
Bist du dir sicher, dass es überhaupt stimmt, die Statistik? Wer war es denn dann? Der Außenverteidiger wahrscheinlich, oder wie? Oder die Innenverteidiger.
Wir können es ja mal kurz auschecken.
Es würde mich wundern, wenn jetzt Kedira
mehr Ballkontakte. Ich gucke mal auf das Ganze. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Spiel, da haben wir, glaube ich, keine Zeit. Gucken wir mal aufs Turnier verteilt, gucken, wer da vorne ist. Vielleicht liege ich auch falsch, wir werden es ja sehen.
Aber Martin, du hast mal zu mir gesagt, irgendwie, als es irgendwie um Groß ging, nachdem das Champions League-Finale verloren war, dass der auf dich irgendwie so einen betröppelten Eindruck irgendwie gemacht hat, so das irgendwie nach der Niederlage. Ich hatte, muss ich sagen, ein bisschen den Eindruck auch, dass das beim Schweinsteiger der Fall war, auch in Interviews oder so, wenn man den auf Pressekonferenzen erlebt hat oder so. Ich weiß nicht, wie weit man das irgendwie großartig bewerten muss und soll und kann.
Wie man das großartig bewerten muss.
War das jetzt Killer? Aber so wie, wenn du halt schon sagst, so, ja, ich glaube auch irgendwie, der Große ist nicht so, weil der ist irgendwie betröppelt und so, und was das für sein Spiel bedeutet, umgekehrt müsste das ja für Schweinsteiger dann auch irgendwie.
Ja, den Eindruck hatte ich bei Groß zuletzt nicht mehr, aber ich bin dann eher übermotiviert. Aber, weiß nicht, kann sein. Also ich kann schon nachvollziehen, dass du das findest. Aber Schweinsteiger ist ja auch nicht mehr, also zumindest in der Nationalmannschaft insbesondere der das Spiel nach vorne ankurbelt, der irgendwie die das Feuerwerk abbrennen muss, sondern ist halt der ruhige Verteiler, und wenn der irgendwie noch ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen blockiert ist, ist das gar nicht so schlimm tendenziell. Also ich glaube schon, dass das so der Fall war und der nicht so die krasse Explosivität hatte, aber ich hatte halt nie den Eindruck, als wäre das ein Drama, weil seine Rolle das eh nicht so erfordert. wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass man ihn schwach findet, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass man das besonders schlimm findet.
Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihn jetzt so super schwach fand oder so. Ja. Ich habe versucht zu erklären, wo sich vielleicht...
Er stand ja generell relativ stark in der Kritik und es wurde, was ich halt seltsam fand, ist, dass das halt diskutiert wurde, ob man ihn austauscht. Und da habe ich mich immer gefragt, hä, durch wen denn?
Ja.
Also groß
kann die Rolle definitiv nicht. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall mal, kann ich dazu noch beitragen, die Statistik kurz, das Update. Er war doch der Mann mit den meisten Pässen in Deutschland insgesamt.
Ja, also von wegen
entwaffnete Antwort. Wobei, dass er in zwei Spielen nicht die meisten Pässe hat, das war gegen Portugal das erste Spiel und das war jetzt das Spiel gegen
Griechenland.
Ja,
gegen Portugal hat er ja die höhere Rolle gespielt, seltsamerweise.
Ja, das ist halt auch die Frage, wie entsteht da der Wechsel? Wir können natürlich nicht in die Trainingsarbeit des Herrn Löw gucken. Wir haben einen Kollegen, den Herrn MB, der sagt immer, wenn man ihn fragt, was hältst du von Trainer XY, dann sagt er immer, kann ich dir erst sagen, wenn ich 3 Trainingseinheiten von ihm gesehen habe. So, in die Richtung. Also das ist dann immer tatsächlich eine schwierige Diskussion von außen. Und ich fand auch, er hatte kein auffälliges Turnier, es hat ihm an Spritzigkeit gefehlt, da würde ich auf jeden Fall mit Johannes zustimmen, aber ich fand ihn jetzt auch...
Ich ja auch, sehe ich ja auch so.
Aber also ja, er hat
halt nicht dramatisch.
Aber auch Handlungsschnelligkeit hat ihm meiner Meinung nach auch teilweise gefehlt. Mhm. Dass man mal das Spiel schnell macht, dass man mal, gerade bei Spielverlagerungen, dass man dann direkt spielt. Aber gut, ja, man hat vielleicht...
Aber er spielt doch in der Mitte, was hat das jetzt mit Spielverlagerung zu tun?
Warum?
Weil die sind ja von links nach rechts.
Weißt du? Ja, also nicht direkt, also sondern im Sinne von zack, zack, also one touch.
Ja.
Nicht one touch, aber so schneller. Also man hatte das überhaupt, das war ein meiner Kritikpunkte, den ich auch schon in der Portug-Analyse gemacht habe, ich jetzt wieder eine Analyse gemacht habe, dass die Spielverlagerungen zu langsam gespielt werden. Mhm. Meiner Meinung nach muss eine effektive Spielverlagerung entweder direkt oder mit maximal 1 Sekunden am Ball der Spieler, der es verlagert, aber das ist wieder eine andere Geschichte jetzt.
Ich fand, gegen Italien war das Problem eher, dass man nach der Spielverlagerung keinen Plan hatte, dass man oft halt den Ball dann drüben hatte, gerade wie gesagt bei Boateng oft. Und dann irgendwie die Laufwege nicht da waren, weil die Gegner, weil die Mitspieler noch in die Mitte eingerückt waren oder dann das nicht schlecht abgestimmt war und so. Das fand ich eher das Problem als die Spielverlagerungen selber.
Ja. Bevor wir zum Ende kommen, eine letzte Frage noch. Und zwar geht das auch wieder in die Richtung Leidenschaft, aber es ist noch eine andere Frage. Also ich finde es doch noch ein bisschen Unterschied, nämlich die Frage nach dem sogenannten Siegergehen. Mhm. Das ist auch in der Diskussion, die jetzt immer wieder aufkommt, dass diese goldene Generation eben nicht golden ist, weil sie nichts gewinnt, weil sie zwar schön spielt, aber im Endeffekt in den entscheidenden Spielen versagt. Ist das so? Was haltet ihr von der Diskussion?
Also ich finde sie grundlegend deswegen erstmal bekloppt, weil diese goldene Generation 2006 noch nicht da war. Da hat man über seinen Möglichkeiten gespielt und hätte in einem anderen Fall auch gar nicht so weit kommen müssen. Also die 2006er Elf würde ich da erstmal komplett rausnehmen aus der Diskussion. Dann die 2008er Elf und die 2010er Elf haben gegen Spanier gespielt, die einfach das deutlich bessere Team waren. So. Und wenn ein Team deutlich besser ist, da kann man nicht erwarten, dass man durch Villa die einfach so mal schlägt. Also eigentlich war echt nur das Spiel gestern ist das erste Spiel, wo diese These überhaupt diskussionswürdig ist, meiner Meinung nach.
Ah, finde ich nicht. Ich würd auch sagen, dass 2010 schon irgendwie, also jetzt in meinem Gefühl her, rückblickend, dann schon irgendwie auch so das Gefühl da war, dass die einfach, ja, sich ein bisschen in die Schicksal dann ergeben haben, so.
Das sieht halt so aus gegen Spanien. Weißt du, wenn die Spanier den Ball laufen lassen ohne Ende, da kannst du natürlich dann hingehen und sagen, okay, wir hauen die jetzt um, aber wenn du nicht hinkommst, hast du ja auch nichts gekonnt, also. Dieser Klassiker, dass Van Bommel nach dem Barcelona-Spiel gefragt wurde, warum habt ihr sie nicht wenigstens getreten? Ja, wir haben es probiert, aber wir sind nicht rangekommen. Also das sieht dann natürlich blöd aus, aber was willst du machen? Also im Endeffekt war Spanien 2010 noch eine deutlich bessere Mannschaft. Muss man einfach so sagen.
Es ist doch auf jeden Fall in den letzten Jahren auffällig. Also in den letzten Jahren gab es 3 Finals von großen deutschen Mannschaften, zweimal Bayern München in der Champions League. Einmal Deutschland 2008, dann noch die beiden Halbfinalniederlagen jetzt, dass da im entscheidenden Moment ja irgendwas fehlt. Also das ist die These landläufig.
Ja, naja, wenn man die Bayern-Spiele mit reinnimmt, da kann man
das. Ja, weil es ist ja gerade die jetzige Nationalmannschaft ist ja eigentlich die Bayern 11 plus 2, 3 andere noch.
Naja, aber dann, wenn du, wie bewertest du dann, dass sie gegen Real Madrid im Halbfinale, dass der Schweinsteiger dann dahin geht so und dann einfach knallhartes Ding einnetzt und sie dann weiterkommen? Weißt? Das ist ja dann, dann hat er in dem Moment das Siegergehen gehabt oder wie und dann jetzt dann verloren ein paar Wochen später oder im Finale dann schon.
Eben.
Okay. Ich finde das irgendwie
auch
immer schwierig.
Gegen Menu das Gleiche, also wie sie Menu rausgehauen haben, das war ja auch so auf Kacke gebaut und das, also da haben sie das Spiel gedreht, das war ziemlich krass. Also,
Ich finde es immer schwierig, das ist halt so ein Pauschalurteil, was eben dann dafür herhalten muss, dass wir eine Erklärung haben, wieso es eben nicht geklappt hat. Also mit wir meine ich dann so den gemeinen Zuschauer von dem Spiel oder was auch immer. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt vielleicht Spieler, die dann eher so von der Natur sind, dass sie dann eben sich mitziehen lassen. Und es gibt solche, die dann eben so Leader sind, wie man ja so schön sagt, die dann eben mitziehen. Aber ich würde sagen, dass wir in der Mannschaft, also so wie ich das beurteilen kann, schon auch so Typen haben, wie du ja schon gesagt hast, mit Khedira oder Neuer. Auf jeden Fall sind da so Typen da, die dann diese besagten Eier besitzen in so Momenten. Ne? Und ja, manchmal läuft es einfach halt scheiße und dann hilft es halt auch nichts mehr.
Ich will allgemein noch kurz sagen, dass einfach ich die Diskussion deswegen ein bisschen schwierig finde. Also wenn ich ein Spiel habe, wie gegen Italien, wo es klare taktische Defizite gibt, wo Italien klare taktische Vorteile hat, die ich nachweisen kann, die ich sehe, wo ich es zeigen kann, hier guck, da stehen sie einfach wegen der taktischen Grundordnung, stehen sie nicht gut und deswegen sind Räume da und so. Wenn ich das habe, dann darüber zu diskutieren, ob vielleicht irgendwie die Mentalität gefehlt hat, finde ich schwierig. Also ich kann das nachvollziehen, wenn es wirklich ein komplett ausgeglichenes Spiel ist oder wenn man überlegen ist. Am wichtigsten finde ich Siegermentalität, wenn man wirklich überlegen ist. Dann kann ich es nachvollziehen. Und deswegen finde ich den Ansatz nicht so ganz richtig. Auf der anderen Seite, in Teilen kann ich es absolut unterstreichen, wenn natürlich, wenn bei Bayern keiner Elfer schießen, keiner Elfmeter schießen will, wenn die sich angucken beim dritten Elfer und alle zucken die Schultern und dann muss es Neuer machen, irgendwie aus der Not heraus. Ja. Das ist natürlich auf jeden Fall so ein Ding.
Das ist jetzt so nicht ganz richtig, sie haben sich vorher alle angeguckt. Die Elfmeterschützen vorher anmelden, vor dem Elfmeterschießen.
Muss man nicht anmelden, dachte ich. Aber hast du die Szene nicht? Nee.
Die müssen vor dem Elfmeterschießen, ist Regel, du musst du 5 Elfmeterschützen benennen.
Ganz sicher?
Doch, das war mir jetzt, ist ja jetzt wieder die Diskussion gewesen bei dem Elfmeterschießen zwischen Spanien und Portugal, glaube ich. Oder war das gegen England, gegen Italien? Auf jeden Fall, irgendjemand hatte sich den Ball geschnappt, obwohl er nicht dran war.
Ach so.
Ja, Nani hat doch den Ball sich
Nani hat sich den Ball geschnappt und dann wurde halt damals erklärt, das ist ja auch in Erinnerung eigentlich, dass du 5 vor dem Elfmeterschießen 5 Leute zum Schiedsrichter nennen musst und in welche Reihenfolge die dann schießen, ist dann dir überlassen.
Achso, dann war quasi das Ding bei Bayern da nur, ob Olic jetzt schon schießt oder Neuer, oder wie?
Das kann sein, ja. Also,
Die haben ja gut, halt, aber vor trotzdem,
schießen wollte, ja keiner
Heinkes schießen. Hat ja trotzdem ja immer, gesagt, dass niemand schießen wollte und der irgendwie.
Bei Bayern hieß es ja immer, Jupp Heinkes ist von Spieler zu Spieler gegangen und alle haben gesagt, nee, ich Trainer, ich möchte nicht. So, das war ja die Geschichte eigentlich dahinter.
Okay, naja,
ist aber wieder eine ganz andere Geschichte jetzt, weil das sehe ich wieder ganz anders, weil wenn du da 1-0 führst in einem Spiel, wo du 1000 Chancen hast und dann kriegst du vor 2 Minuten Verschluss einen rein, das hast du die ganze Verlängerung über schon gemerkt, dann schießt auch noch Robben da, den Elfmeter nicht rein. Was ich dazu dieser Siegermentalitätssache noch sagen möchte,
ich will dann auch noch was sagen, aber mach du erst.
Ja, sind dann nochmal 2 Dinge. Einmal, das hat der Herr Honigstein, auch wenn er eine andere Meinung ist als ich, der diese Siegermentalität wichtig findet, aber er hat einen wichtigen Punkt geschrieben. Siegermentalität ist so eine Tautologie, wenn man das so sagen möchte. Die, die gewinnen, haben eine Siegermentalität, die nicht gewinnen, besitzen sie nicht. So
hat das. Ja.
Das kann man im Nachhinein immer andichten.
Dazu passt, was mir auch aufgefallen ist, so weißt du, dass dieser Eindruck, der sich da vielleicht entstanden ist oder den die auch gern befeuern jetzt die Medien, wenn du halt 2-0 hinten liegst und dann hat es natürlich auch einen Effekt auf dein Spiel und man hat den ja auch angesehen irgendwann, dass sie dann hektisch waren und verunsichert waren, irgendwann so gegen Ende des Spiels natürlich sowieso. Und dass das dann vielleicht irgendwie so wirkt, als ob die sich jetzt nicht mehr gescheit konzentrieren wollen, weil sie nicht mehr können, weil sie nicht mehr wollen oder so. Das ist dann eben leichte Beute für solche Vorurteile, denke ich.
Ich finde aber, weil du die hektische Endphase ansprichst, ich glaube, das ist dann wirklich Siegermentalität. Ich glaube, Siegermentalität ist, dass man sich gegen das Momentum der Situation anstemmt, dass man nicht anfängt, die Fehler zu machen, die normal sind, die man üblicherweise macht. Das heißt zum Beispiel, das war auch im Champions-League-Finale so, Bayern hat sich von dem Konzept von Chelsea aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben zu hektisch und zu ungeduldig am Strafraum agiert. Sie haben, sie hatten den falschen Rhythmus am Strafraum und keiner der Bayern hat irgendwie gemerkt, okay, so wie wir das gerade spielen, das ist aber ganz gut, aber so kommen wir irgendwie nicht zu ganz dicken Chancen, sondern das sind alles, muss es irgendwie alles halb gehabt. Wir müssen irgendwie noch einen anderen Aspekt setzen. Ist ein bisschen unkonkret. Ich könnte es aber an der Szene zeigen, was ich meine, egal. Aber jetzt gegen Italien war es noch deutlicher, dass einfach ab der 60. Minute ungefähr nur Halbfeldflanken gespielt wurden. Nur noch Halbfeldflanken. Die erste Viertelstunde, klasse, Italien am laufenden Band auseinander kombiniert. Und dann dadurch, dass die Zeit davon lief, es hektischer wurde, hat die Mannschaft vergessen, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und hat versucht, das Ding mit der Brechstange zu machen. Und das hat Italien voll in die Karten gespielt. Die letzte halbe Stunde war zu 80% vollkommen verschenkt. Ich saß rum die letzten 20 Minuten und habe immer gesagt, spielt doch zur Grundlinie. Warum spielt ihr denn nicht zur Grundlinie? Immer nur diese vorhersehbaren Halbfeldflanken. Ich meine, die standen in der Raute, da kommst du zur Grundlinie immer durch über Überladung des Flügels, oder? Warum wurde es nicht gemacht? So. Und dann in der 92. Minute sind die seit 30 Minuten das erste Mal in der Grundlinie, sofort gibt's 11 Meter, habe ich mir voll an den Kopf gegriffen. Egal. Ich finde, in diesen Situationen ist es dann wichtig, sich gegen das Momentum zu stellen.
Das ist aber eher, das würde ich jetzt nicht als Siegermentalität vorstufen, sondern das ist eher einen klaren Kopf bewahren, oder? Also das ist ja...
Das ist doch am Ende Siegermentalität, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich würde sagen, viele Menschen würden eher Siegermentalität als das sehen, dann mit vollem Zorn dann nochmal so es erzwingen wollen. Was du jetzt da machst, ist bedingungsloses Selbstvertrauen so in die Richtung, oder? Also das ist ja so...
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, es hat auch was mit fußballerischem Können zu tun. Also ich glaube, es kann nicht jeder, das können nur strategisch angelegte Spieler, glaube ich. Podolski könnte das nicht. Podolski kann keine...
Dass du den Podolski die ganze Zeit hier dissen musst heute.
Ja. Was meinst du, der kann keine Siegermentalität haben?
Er kann nicht in der Endphase irgendwie... Den taktischen Ausschlag geben. Er kann nicht dafür sorgen, dass die Szenen richtig ausgespielt werden, glaube ich. Weil das ist nicht in seiner Natur. Podolski ist einer, der eingesetzt werden muss, sondern das können, glaube ich, Spieler wie Lahm, Schweinsteiger, Khedira und so, die strategisch veranlagt sind, die hätten in der Endphase nach 10, spätestens ab der 75. Minute hätte vielleicht einer erkennen müssen, diese Halbfeldflanken sind totaler Käse. Das funktioniert überhaupt nicht. Und in die erste Viertelstunde war super von uns, da haben wir kombiniert, also müssen wir wieder versuchen zu kombinieren oder wir spielen uns wenigstens zur Grundlinie durch, dass wir gute Flanken bringen. Und wir, ich glaube, Deutschland war in der Endphase hektisch, sie hatten Angst vor der Niederlage und sie hatten nicht den unbedingten Willen zu gewinnen, sonst wären diese Bälle nicht so hektisch vorne reingegangen, sondern sonst hätte man auch das Selbstbewusstsein gehabt zu wissen, okay, wir können die zerspielen. Wäre jetzt meine These. Also ich glaube also schon, dass eine gefestigtere Mannschaft in der Lage gewesen wäre, die letzten 30 Minuten weiter Fußball zu spielen. Und dann hätte eine Mannschaft von der Qualität auch die Chance gehabt, das Ding noch zu drehen, glaube ich.
Also vertrittst du jetzt schon die These, dass denen dann halt diese Mentalität irgendwie auch fehlt, oder wie?
Teilweise, ja.
Ich glaube, das ist einfach eine sehr theoretische Diskussion, die du jetzt aufmachst. Ja. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass in dem EM-Halbfinale, wo es wirklich um ganz viel geht, dass dann da brauchst du wirklich schon ganz abgewichste Leute, die dann das umsetzen können im Endeffekt. Und im Endeffekt ist es auch noch eine Mentalitätsfrage.
Weiß ich gar nicht genau. Das ist ja, lass mal
bitte kurz ausreden.
Okay.
Was ich sagen möchte dazu, nämlich ist es auch eine Mentalitätsfrage einfach. Also wir diskutieren das ja auch immer gerne im Team, warum es am Ende diese Brechstangen gibt. Ich glaube, es ist einfach noch so angesehen überall, dass man, wenn man hinten liegt, dass man dann irgendwie die Ball in den Strafraum bekommen muss und dann so auf Glück das Tor erzwingen muss. Ich glaube, das ist sowas, was einfach so verwurzelt noch ist in der Fußballkultur, dass du es noch nicht ausrotten kannst. Also das ist, dass du noch nicht, dass die Spieler das noch nicht verstehen, also ja doch, dass sie es nicht einsehen würden, wenn sie jetzt sagen, es spielt weiter Fußball da. In die Situation.
Kenne ich jetzt, also ich würde mal, die Sache ist ja die, du hast die zweite Halbzeit, du kommst rein in die zweite Halbzeit, spielerisch brillant. Wir haben die erste Viertelstunde zwischen der 45. und 60. Minute war Deutschlands beste Phase, deutlich. So. Ja. Mhm. Und warum hört man dann damit auf? Das ist ja der Witz.
Ja, aber muss man da nicht vielleicht auch ein bisschen Kredit dann so den Italienern geben? Der hat ja dann auch gewechselt, glaube ich. Ja, und das stimmt. Dass auch, die wechseln dann eben dann auch wieder gut.
War taktisch keine massive Umstellung, oder?
Also doch, ich fand schon. Also ich fand, der hat ja die waren doch, klar. Fand ich schon. Mit Motta und mit.
Müssen wir dann nochmal angucken, aber.
Diamanti, oder?
Diamanti, genau, Motta und Diamanti hat er dann eigentlich nicht 4-5-1, aber es war halt schon eine sehr massive Ordnung in der Zentrale, wo sie dann auch wieder mehr Druck hinbekommen haben auf die deutschen Sechser und Achter.
Okay, müsste ich mir nochmal angucken, wie das war.
Aber das stimmt schon, also es stimmt schon. Ich stimme ja dir auch zu. Meine Theorie, das ist ja etwas, was, glaube ich, in den Spielverlagerautoren Konsens ist und wo wir uns immer an den Kopf fassen, wo dann immer alle sagen, Mensch, diese Halbfeldflanken, die sind so witzlos am Ende.
Ja.
Gerade weil du dann dich einfach nur dem Faktor Zufall anvertraust.
Und der Rest hat ja auch nicht gepasst. Es gab ja dann auch kein funktionierendes Gegenpressing auf die zweiten Bälle. Die Strafraumbesetzung war scheiße, war eigentlich alles kacke, was dann passiert ist bei den Halbfeldflanken. War völlig halbgar und
deswegen, es ist halt, eigentlich. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schwer dann zu sagen, so, wir ziehen das jetzt bis zur 90. durch. Mhm. Also wir spielen das bis zur 90. unser Spiel, gerade wenn du 2-0 hinten liegst und dann der Glaube ein bisschen fehlt.
Aber ich glaube, das ist eine Qualität, die eine reife Mannschaft aufbauen kann. Also ich fand, also für mich das traumhafteste Beispiel war Pokalfinale. Dortmund führt früh 1-0, kriegt danach keinen Fuß mehr auf den Boden, weil sie immer nur lange Bälle auf Lewandowski schlagen, die sie verliert, weil Bayern richtig gut spielt. Dann macht Bayern das völlig verdiente 1-1 und auf einmal wird, das ist kein psychologischer Knacks von Dortmund, sondern auf einmal fängt Dortmund an Fußball zu spielen. Völlig wahnsinnig in der Situation eigentlich. Vollkommen gegen das Momentum. Normalerweise, in jedem normalen Spiel überrennt dann Bayern Dortmund komplett. Sie waren völlig überlegen, machen den Ausgleich. Normalerweise wird dann der Gegner zerlegt. Was macht Dortmund? Die fangen auf einmal an, Fußball zu spielen und spielen sich ein 2-1 raus. Das ist, glaube ich, also das ist dann eine richtig, richtig reife, stabile Mannschaft, muss, glaube ich, sowas können in einem wichtigen Spiel.
Man könnte fast meinen, du wärst Dortmund-Fan.
Ja, aber Dortmund hat das eben auch schon falsch gemacht. Dortmund hat in der Europa League zum Beispiel gegen Arsenal und gegen Sevilla haben sie es falsch gemacht. Da haben sie auch diese Halbfeldflanke gebolzt.
Es geht jetzt gar nicht um Dortmund, ging jetzt hier um Deutschen eigentlich.
Ich wollte nur noch mal zum Thema Mannschaftsentwicklung und gefestigte Mannschaft, weil Dortmund das eben auch lange Zeit falsch gemacht hat und im Pokalfinale oder über die Rückrunde das so ein bisschen entwickelt hat. Also ich glaube schon, dass das möglich ist, wenn ich ehrlich bin.
Und wenn wir jetzt einen Anti-Dortmund-Fan hätten, würde er jetzt Champions League sagen.
Nee, ich sag ja, da wurde es noch falsch gemacht.
Es war nur ein Witz, wir müssen gar nicht über Dortmund weiterreden, sondern eigentlich müssen wir jetzt über das Ende reden langsam. Das Ende dieses Podcasts.
Mhm.
Wir sind schon wieder zeitlich drüber.
Das Finale haben wir jetzt gar nicht gemacht.
Hm?
Finale haben wir gar nicht gemacht.
Doch, das werde ich mich jetzt nochmal schnell anfragen. Und zwar kann ich dann nochmal kurz ankündigen, dass wir heute aufgrund dieser extra tollen Situation, in der wir uns alle befinden, nochmal das Deutschlandspiel aufbearbeiten wollen. Morgen gibt es natürlich noch eine Vorschau zum Finale Spanien gegen Italien, die Martin das schreibt. Und Martin kann jetzt nochmal ein kurzes Preview auf die Preview geben.
Fat Preview auf die Preview. Ich glaube, es ist ein taktisch das interessanteste Spiel der EM. Geilerweise, Finale, super. Weil ja dieses Spiel schon mal stattgefunden hat und da Italien richtig geile Gegenmittel gefunden hat gegen Spanien, gegen das normale spanische Spiel. Spanien aber dann am Ende auch wieder Gegenmittel gegen Italien gefunden hat. Mit Torres, mit Navas, hätten sie das Spiel am Ende eigentlich gewinnen müssen, wenn Torres nicht da die Nerven versagt hätten. Deswegen hat Italien hat die Mittel gegen Spanien, aber Spanien hat auch schon das Gegenmittel. Und die Frage wird jetzt sein, vertraut Del Bosque von Anfang an diesem Gegenmittel? Wird er breiter spielen lassen? Wird er ein echteres 4-2-3-1 spielen lassen? Oder spielt er das Standardsystem? Will er das erst später bringen? Und was macht dann Italien? Vertraut Italien darauf, dass Spanien wieder das Gleiche macht? Oder hat Italien noch einen zweiten Plan? Können sie es irgendwie variabel lösen? Also das wird, glaube ich, mega spannend, weil man hat jetzt echt so ein bisschen so eine Schnick-Schnack-Schnuck-Situation durch das erste Spiel. Und dazu ist es natürlich auch einfach spielerisch total geil.
Wie würdest du den tippen, persönlich? Was machst du in unserem EM-Tippspiel?
Habe ich mich noch nicht entschieden, ehrlich gesagt.
Hast du nicht mehr entschieden?
Nochmal ganz ausführlich drüber nachdenken.
Johannes, dein
Tipp? Ich glaube, wenn Del Bosque konsequent ist und mit Navas spielt, vielleicht mit einem offensivstärkeren Rechtsverteidiger auch, könnte, glaube ich, auch wichtig sein, dann hat Spanien sehr gute Chancen, das souverän zu gewinnen. Wenn nicht, dann hat Italien sehr gute Chancen. Deswegen müsste ich jetzt mich mit den Trainern unterhalten, um zu beurteilen.
Johannes, deinen Tipp?
Ich hoffe, dass Italien gewinnt. Ich gönne es denen irgendwie einfach mehr. Auch weil ich irgendwie es doof fände, wenn jetzt Spanien zum dritten Mal hintereinander ein Turnier gewinnt. Und irgendwie finde ich, ist die Mannschaft im Laufe des Turniers, irgendwie hat die sich so, ja, ich weiß nicht, hat in mein Herz gespielt. Also ich finde die irgendwie sehr sympathisch, die Mannschaft so. Ich denke aber, das ist, tippen, Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bis zum Elfmeterschießen geht und wie will man da tippen? Ich hoffe dann halt, dass Italien gewinnt, so auf jeden Fall.
Na gut.
Wie ist das für eine vage Antwort?
Das ist
Ich
alles immer
glaube.
vage hier. Ich kriege nie Antworten auf meine Tippfragen ordentlich. Habe ich
Das ist
mich
übrigens doch das
gewöhnt.
letzte Mal und das
Ja,
ging
das
voll nach
letzte Mal
hinten
schon.
los.
Ja, René immer mit seinen 6-2 Tennis-Tipps.
Ja. Aber
Ich persönlich weiß gar nicht, was ich tippen soll. Ich bin auch im Tippspiel zwar noch weit hinten, aber ich habe ein bisschen aufgeholt, muss ich zugeben. Ich
ah,
habe
cool.
vaterlandsuntreu getippt.
Schäm dich,
2-1
Alter.
Deutschland getippt und habe dann noch
Schäm
mein
dich. Du bist
Bonustipp
schuld.
richtig, dass Deutschland im Halbfinale rausfliegt. Also.
Oh.
Ja.
Schäm dich. Ich schäm dich doppelt.
Aber ich finde, das hast du eigentlich, Tobias, dann clever gemacht, weil selbst wenn die eigene Mannschaft ausscheidet und man dann mitleidet, hat man doch trotzdem noch irgendwas, wo man dann gewonnen hat, was wo man
Das
sich
ist
dann
doch aber
gefreut
total
hat.
scheiße.
Ja, klar,
Ich
aber
würde mich
irgendwie.
freuen, wenn die eigene Mannschaft ausscheidet.
Was hätte
Nee,
ich machen
freuen
sollen?
natürlich nicht, aber wie sagt man, ja, Glück im Unglück.
Glück im Unglück. Dann haben wir jetzt aber das Ende erreicht. Ich bedanke mich bei euch beiden für das interessante Gespräch.
Ja.
Jo, gerne. Schön
Abschließend noch
schmettern.
ein, zwei interne Bemerkungen. Spielverlagerung.de wird jetzt offline gehen mit der Sommerpause. Nein, im Ernst. Wir werden immer auch in der offenen Pause, auch in der Offline-Pause, auch in der Sommerpause ein, zwei Geschichten haben auf unserer Seite.
Oder vier,
Wir werden
fünf.
gucken, dass wir sie halbwegs füllen. Gibt ja genug Retros-Zeug und genug Analysen und genug Zukunftszeug, was man machen kann. Und dann geht es nach der Sommerpause auf jeden Fall auch weiter mit dem Podcast. Mal gucken, ob sich in der Sommerpause wird sich wahrscheinlich selten ein Zeitpunkt anbieten, wo wir hier zusammensetzen. Und ja, ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag allen Spielverlagerungsfreunden und auf Wiederhören.
Auch den Spielverlagerungsfeinden. Tschüss.
Servus.